بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بيجن مت منام الله دم جنادن فلن دم جنيدين. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich bezeuge, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Propheten als den Führer der Menschheit zu den Menschen entsandt hat, als den Überbringer vor Botschaft und als Überbringer von Warnungen. Wer ihm gehorcht, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn in die Irre leitet. Und wer ihn in die und wen Allah subhanahu wa ta'ala die Irre leitet, für den wirst du niemanden finden können, der ihn wieder recht leitet. Zunächst einmal danken wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir diesen edlen Monat Ramadan erreicht haben. Alhamdulillah, wir danken ihm und bitten ihn darum, dass dieser Ramadan nicht der letzte Ramadan ist, den wir erleben dürfen. Was für eine Ibadah, was für eine gewaltige Ni'ma von Allah, dass er uns die Kraft gibt und die Möglichkeit gibt, eine Säule der Religion umzusetzen. Das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, was wir jetzt gerade machen. Wir enthalten uns den Dingen, die Allah uns verboten hat, als eine Form der Annäherung zu ihm, subhanahu wa ta'ala. Wir befinden uns in einer Ibadah, die ganze Zeit, in jedem Moment, und erfüllen dadurch, tun uns etwas Gutes. Also nicht nur, dass wir Allah damit zufriedenstellen, sondern wir tun uns selbst etwas Gutes, indem wir unsere Seele reinigen, indem wir uns Allah nähern, denn wir erlangen durch das Fasten zweifellos die Taqwa, die Achtsamkeit vor Allah, tabaraka wa ta'ala. Meine lieben Geschwister, der Monat Ramadan ist der Monat, in dem viele gute Taten zu Allah emporgehoben werden, und es ist zweifellos die beste Tat in diesem Monat nach den Gebeten, das Fasten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte in einem edlen Hadith, der überliefert worden ist, unter anderem bei Imam Muslim: وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يُخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Das bedeutet, sinngemäß übersetzt, der Mundgeruch des Fastenden, der von dem Fastenden ausgeht, weil er eben nichts isst und nichts trinkt, ist bei Allah besser als der Duft von Moschus. Und ihr wisst, dass Moschus der König aller Düfte überhaupt ist in dieser Welt, der edelste Duft überhaupt ist und deswegen zu den teuersten überhaupt gehört. Und dass die Parfümerie ohne Moschus gar nicht auskommt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam machte diesen Maßstab klar. Das, was bei uns verabscheuungswürdig ist, dieser Geruch, ist bei Allah subhanahu wa ta'ala edel. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass wir uns dem ergeben müssen, was Allah subhanahu wa ta'ala will. Auf diese Art und Weise vervollständigen wir die Dienerschaft ihm subhanahu wa ta'ala gegenüber, indem wir hören und gehorchen und das machen, was ihm gefällt, subhanahu wa ta'ala, und nicht das machen, was uns gefällt. Und das ist eine Form, inshallah ta'ala, wodurch wir unseren Ikhlas trainieren können. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben gesagt, dass dieser edle Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Beweis dafür, dass das Fasten bei Allah tabaraka ta'ala edler ist, als dass man auf Allahs Weg den Märtyrertod erlangt. Das heißt, ihr wisst, Opferbereitschaft ist ein hohes Gut. Opferbereitschaft, indem man von seinem Geld hergibt, indem man von seiner Zeit hergibt, indem man von seinem Wissen hergibt. Aber wie ist es dann erst recht, wenn man, liebe Geschwister, seine ganze Seele Allah subhanahu wa ta'ala opfert, sein ganzes Leben, alles Allah azza wa jalla gibt. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Das heißt, mein Gebet, meine Opfertiere, mein Leben, mein Tod, all dies ist für Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Keine Teilhabe hat er und ich gehöre und ich bin der Erste der Gottergebenen. Liebe Geschwister, dieser Hadith, also diese Opferbereitschaft ist ja bei dem Märtyrer da. Er opfert sein Leben für andere Menschen. Damit es anderen Menschen gut geht, opfert er sich selbst. Und in diesem Zusammenhang sehen wir, subhanallah al-azim, dass das Fasten edler ist als dies. Warum? Manche Ulama wie Ibn Jama'a und Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, sagten, dass der Mundgeruch des Fastenden bei Allah besser ist als das Blut des Märtyrers. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Märtyrer am Tag der Auferstehung erscheinen wird und das Blut wird die Farbe von Blut haben, aber es wird nicht mehr den Geruch von Blut haben, sondern es wird den Geruch von Moschus haben. Es wird den Geruch von Moschus haben. Und wenn wir diesen Hadith mit dem vorigen verknüpfen, in dem der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Mundgeruch des Fastenden besser ist bei Allah als Moschus, dann wissen wir die gewaltige Stellung des Fastens bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Und wieso auch nicht, wo das Fasten die vierte Säule der Religion darstellt. Der Imam Makhul, rahimahullah ta'ala, sagte, den Paradiesbewohnern wird, sie bekommen einmal einen Wind ab. Einmal wird geweht, sodass sie einen Wind abbekommen. Dann sagen sie, o Herr, wir haben keinen angenehmeren Geruch bis jetzt, seitdem wir den Paradiesgarten betreten haben, erlebt. Wir haben bis jetzt keinen angenehmeren Geruch erlebt, seitdem wir den Paradiesgarten betreten haben. Und dann wird zu ihnen gesagt, das ist der Mundgeruch der Fastenden. Das ist der Mundgeruch der Fastenden. Es wird erzählt über Abdullah ibn Ghalib al-Harrani, der zu den Menschen gehörte, die Allah subhanahu wa ta'ala viel anbeteten und auch viel fasteten. Als er begraben wurde, nahm man von seinem Grab einen Geruch wahr, und zwar den Geruch von Moschus. Und als man ihn im Traum sah, fragte man ihn über diesen Geruch, der aus seinem Grab hervorkam, sagte er, das ist der Geruch des Koranlesens und des Durstes. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berichtet in seinem Musnad ein Hadith über Talha ibn Ubaidillah radiyallahu ta'ala an. Und in diesem Hadith heißt es, dass zwei Männer zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen. Und sie beide hatten den Islam angenommen, gleichzeitig. Der eine von beiden war aktiver als der andere. Und er nahm auch an zahlreichen Feldzügen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit. Und nicht nur, dass er an den Feldzügen teilnahm, sondern er starb sogar als Märtyrer. Er kämpfte auf der Seite des Propheten sallallahu alaihi wasallam und fiel als Märtyrer. Radiallahu ta'ala. Yani, damit man nur versteht, welche Stellung diese Sache bei Allah azza wa jal hat, wir wissen, dass dieser Mensch, so ein Mensch, der ihm so etwas passiert, der durch den ersten Bluttropfen, den er verliert, werden ihm alle seine Sünden vergeben. Und er darf für zahlreiche Leute aus seiner eigenen Verwandtschaft Fürsprache einlegen. Das bedeutet, Menschen, die eigentlich das Höllenfeuer betreten müssten, betreten es nicht aufgrund der Fürsprache dieses Märtyrers. Auf jeden Fall, dieser eine von beiden starb als Märtyrer. Und der andere lebte, oder erlebte bis zum nächsten, er lebte noch den nächsten Ramadan. Er fastete in diesem nächsten Ramadan, während sein Gefährte schon bereits bei Allah subhanahu wa ta'ala verstorben war. Talha radiallahu anhu sagte, ich habe diese beiden dann später im Traum gesehen und ich sah sie und es war die Situation, dass wir uns befanden an den Toren des Paradieses. Und ihr wisst, an den Toren des Paradieses wartet man, bis man namentlich gerufen wird und das Paradies betreten darf. Und man hörte dann eine Stimme, die sagte, derjenige, der von beiden später gestorben ist, soll den Paradiesgarten jetzt betreten. Das heißt, derjenige, der erste war derjenige, der als Märtyrer gestorben ist, der zweite war derjenige, der noch länger gebetet hat und in einen normalen Tod gestorben ist. Aber er hat einen Monat Ramadan länger erlebt. Also man sagte, derjenige, der zweite von beiden, soll den Paradiesgarten betreten. Und nach einer gewissen Weile wurde dann der erste ebenfalls aufgerufen, der als Märtyrer gestorben war. Man sagte zu ihm, betritt den Paradiesgarten. Talha selbst, der den Traum gesehen hat, wartete dann. Der zweite durfte rein, dann durfte der erste rein. Und Talha wartete, bis er auch aufgerufen wurde oder wird. Aber er sagte in sich, es ist mir offensichtlich noch nicht erlaubt worden. Und der Traum endete daran. Und am nächsten Morgen erzählte er diese Geschichte dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam fragte, über welchen von beiden seid ihr verwundert? Über den ersten, der den Paradieskarten als zweiten betreten hat, oder über den zweiten, der den Paradieskarten als ersten betreten hat? Sie sagten, selbstverständlich sind wir über den zweiten verwundert. Das heißt, über denjenigen, der ihn den zweiten, das Ding, den Paradies als zweites erst betreten durfte, nämlich den Märtyrer. Weil dieser erst später eintreten durfte, obwohl seine Opferbereitschaft doch viel größer war als die des zweiten. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wundert euch nicht, lebte er denn nicht nach seinem Gefährten ein ganzes Jahr länger? Hat er denn nicht den Monat Ramadan mehr gefastet? Hat er denn nicht so und so viele Verbeugungen für Allah vollzogen? Hat er denn nicht so und so viele Niederwerfungen für Allah vollzogen? Wie viele Verse aus dem Koran hat er mehr gelesen als der andere? Und so weiter und so fort. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zählte viele Taten auf, die dieser Mann mehr gemacht hat als der andere. Und es gibt eine andere Überlieferung, die ähnlich ist wie diese, in der auch zwei Leute in diesem Leben sehr eng aneinander befreundet waren. Und der eine starb nur eine Woche länger später als der andere. Und die Leute sagten, Subhanallah, die sind im Diesseits, waren sie zusammen, jenseits sind sie ebenfalls zusammen, weil sie eben nur eine Differenz von einer Woche nacheinander gestorben sind. Dann sagt der Prophet zu ihm sinngemäß, was sagt ihr da? Hat er denn nicht so und so viele Gebete mehr verrichtet? Hat er denn nicht so und so viele Tage mehr gefastet? Und so weiter und so fort. Weil bei Allah subhanahu wa ta'ala die Waagschalen sind genauer als unser einer sich das vorstellen kann. Und ich denke, liebe Geschwister, der Monat Ramadan ist der Monat der Gutestuenden. Und der Monat Ramadan ist eigentlich der ideale Ansporn für die Menschen, auch freiwillig zu fasten. Wer es schafft, 30 Tage am Stück zu fasten für Allah Azza wa Jal, der wird es auch schaffen, später nach Ramadan Tage vereinzelt zu fasten. Zumindest hat er den Beweis sich selbst gegenüber erbracht, dass er dazu imstande ist. Ob er es macht oder nicht macht, ist dann seine Sache, aber er kann nicht sagen, es ist zu schwer, es ist mir zu viel, er hat noch viel mehr geschafft als dies. Das Fasten im Ramadan, liebe Geschwister, oder das Fasten allgemein, das jetzt nicht mal nur im Ramadan, sondern auch das Fasten allgemein, ist eine ganz besondere Ibadah. Warum ist sie ganz besonders? Und aus mehreren Gründen. Eine davon ist, dass das Fasten, und darauf hat der Prophet s.a.w. hingewiesen in einem Hadith, dass das Fasten eine Ibadah ist, die meistens für Allah ta'ala alleine vollzogen wird, und die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei Allah zum Teilhaber macht, ist sehr gering. Weil im Gegensatz zu allen anderen Ibadat ist das Fasten eine Ibadah, die man nicht sehen kann. Es ist eine Ibadah, wo es darum geht, einfach etwas nicht zu tun. Es ist schwierig, etwas nicht zu tun, um Menschen zufriedenzustellen. Aber ich kann beten, um gesehen zu werden. Ich kann spenden, um gesehen zu werden. Aber nicht zu essen, nicht zu trinken, um gesehen zu werden, das würde bedeuten, wenn ich nicht gesehen werde, dann esse ich und trinke ich. Aber wenn du das auch nicht machst, dann machst du das, weil du überzeugt bist, Allah dich sehen kann. Und das ist der einzige Grund. Der einzige Grund, warum du, wenn du alleine bist, nicht isst und nicht trinkst, ist, weil du weißt, weil du daran glaubst, dass Allah dich sehen kann. Und hier sehen wir, dass das Fasten ein Beweis für den Iman ist. Und dass das Fasten den Iman stärkt. Und dass der Iman mit dem Fasten fest verknüpft ist. Als Abu Umama radiallahu ta'ala anhu einmal zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam, sagte er: O Gesandter Allahs, sag mir etwas, wodurch Allah subhanahu wa ta'ala mir helfen könnte. Dann sagte er: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عليك بالصوم فإنه لا عدل له. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Du sollst fasten, denn es gibt nichts seinesgleichen. Du sollst fasten, denn es gibt nichts seinesgleichen. Und Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung in Sahih al-Nasa'i sagte Abu Umama radiallahu anhu, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal eine Armee zusammengestellt, und dann kam ich zu ihm und sagte: O Gesandte Allahs, bitte Allah darum, dass er mich zu einem Märtyrer macht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Das heißt: O Allah, schenke ihnen Wohlbefinden. O Allah, schenke ihnen Unversehrtheit und Beute. Also das ist impliziert, dass er eben das Gegenteil gebeten hat von dem, was der Mann wollte. Weil wenn sie verschont bleiben, verschone sie und schenke ihnen Beute. Sie gingen dann auf den Feldzug und tatsächlich blieben sie verschont, das heißt verschont vom Tod. Und machten Beute. Und das machte er dreimal. Dreimal. Dann sagte ich zum Gesandten sallallahu alaihi wasallam: Ich bin dreimal zu dir gekommen und habe dich darum gebeten, dass du Allah für mich den Märtyrer Tod erbitten sollst. Und du sagtest jedes Mal: O Allah, verschone sie und schenke ihnen Beute. Und jedes Mal verschonte Allah uns und wir machten Beute. O Gesandter Allahs, bitte ordne mir eine Tat an, durch die ich in den Paradiesgarten eingehe. Weil das ist der entscheidende Punkt. Der Mann wollte nicht sterben, damit er tot ist, sondern wollte sterben, weil er zu Allah in Al-Jannah gehen wollte. Und er dachte, das wäre die beste Möglichkeit. Und es gibt keine besser als diese. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ. Als er ihn gefragt hat, letztendlich, was er eigentlich wollte, am Anfang hat er gesagt: Ich will den Märtyrertod sterben. Danach hat er gesagt: Ich möchte in Al-Jannah eingehen. Er sagt: Okay, طيب. Wenn es hier um Al-Jannah geht, dann sagt er: Du sollst fasten, denn es gibt nichts seinesgleichen. Daraufhin fastete Abu Umama radiallahu ta'ala anhu, und man sah tagsüber in seinem Haus keinen Rauch mehr aufsteigen, es sei denn, ein Gast hat sich bei ihm niedergelassen. Und wenn bei ihm Rauch aufstieg, wusste man, dass er einen Gast bei sich zu Hause hatte. Der Monat Ramadan, liebe Geschwister, ist der Monat des Guten und der Monat des Segens. Des Segens, deswegen überliefert uns Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegte, wenn der Monat Ramadan eintrat: Atakum Shahru Ramadan, Shahru Mubarak. Der Monat Ramadan ist nunmehr zu euch gekommen, ein gesegneter Monat. Was heißt gesegneter Monat, liebe Geschwister? Gesegneter Monat heißt, die Taten in diesem Monat, wie zum Beispiel das Fasten, oder allgemein gesagt, in diesem Monat gibt es viele Optionen, sich Allah zu nähern. Es gibt Möglichkeiten, Hasanat zu ergattern, leichter als anderweitig. Und deswegen ist dieser Monat gesegnet. Denn das Fasten im Ramadan ist nicht wie das Fasten außerhalb vom Ramadan. Das Beten im Ramadan ist nicht wie das außerhalb von Ramadan. Das Koranlesen im Ramadan ist nicht so wie außerhalb vom Ramadan. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Faradallahu alaikum siyamah. Allah hat euch das Fasten in diesem Monat zur Pflicht gemacht. Auch hier, bevor wir weiterlesen, sagen wir Alhamdulillah, dass Allah azza wa jalla das Fasten zur Pflicht gemacht hat. Denn hätte er es nicht zur Pflicht gemacht, würden manche Leute nur ab und zu fasten. Und andere würden gar nicht fasten. Vergleich das mit anderen freiwilligen Taten, die es auf der Welt gibt. Vergleich deine freiwilligen Taten mit den Pflichttaten. Guck das Gebet an. Wie oft verrichtest du Pflichtgebete? 5 pro Tag. Und die Anzahl der Raka'at kannst du selbst ausrechnen. Aber wir rechnen 3 mal 4 sind 12, plus 3 sind 15, plus 2 sind 17. Richtig? Das heißt, wir haben 17 Raka'at. Jetzt vergleich mal deine Nafila-Gebete, wie viel du machst pro Tag. Wenn du überhaupt Nafila machst, dann machst du die Ratiba-Gebete. Und wenn du die Ratiba-Gebete machst, machst du davon 10 Raka'at, vielleicht 12 Raka'at. Aber du kommst nicht auf deine 17. Allein schon diese Sache zeigt, dass es zur Barmherzigkeit Allahs gehört, dass er uns Sachen auferlegt, weil es dann für uns besser ist. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Tuftahu fihi abwabul Jannah. In diesem Monat werden die Tore des Paradiesgartens geöffnet und die Tore der Hölle verschlossen. Und die Öffnung der Tore des Paradiesgartens ist wirklich so und impliziert, dass es in diesem Monat einfach ist, Taten der Paradiesbewohner zu machen und einfach ist, unter den Menschen geschrieben zu werden, die in Paradies eingehen werden. Und dass die Höllentore geschlossen werden, impliziert, dass dieser Monat es einfach macht, oder es in diesem Monat einfach ist, die schlechten Taten zu unterlassen, einfacher als sonst. Und deswegen ist diese Hölle quasi in diesen Tagen nicht so relevant wie der Paradiesgarten. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das heißt, in diesem Monat werden die widerspenstigen Satane in Ketten gelegt. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass es nicht alle sind, die in Ketten gelegt werden, sondern nur manche von ihnen. Wallahu a'lam. Weil manche Leute fragen ja, wieso im Monat Ramadan begeht man trotzdem noch Sünden und so weiter. Es gibt ja viele Satane und es gibt auch Satane unter den Menschen und es gibt auch die eigene Ammaratun al-Nafsul Ammara bis-Su, die eigene Triebseele. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: وَفِيهِ لَيْلَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Das heißt, und in diesem Monat gibt es eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Und vergesst nicht, liebe Geschwister, in diesem Jahr, jetzt 1442, beziehungsweise 2021, beginnen inshallah ta'ala die letzten 10 Nächte von Ramadan vom 2. auf den 3. Mai in diesem Jahr, vom 2. auf den 3. Mai, das heißt vom Sonntag auf den Montag, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Weil die allgemeine Regel ist, dass die letzten 10 Nächte immer mit der 21. Nacht beginnen. Das heißt, egal ob der Monat Ramadan 29 oder 30 Tage hat, wenn die Sonne am 20. Ramadan untergeht, beginnt die 21. Nacht. Und das ist die erste der letzten 10 Nächte. طيب. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer anderen Überlieferung was Ähnliches, aber er fügt noch hinzu, er sagte, dass wenn die erste Nacht von Ramadan eintritt, ruft ein Rufer aus und sagt, Ya bari al-khayri aqbil, wa ya bari al-sharri aqsir. Das heißt sinngemäß übersetzt, der Rufer sagt, du Begehrer des Guten, komm, du Begehrer des Schlechten, tritt zurück, hör auf. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah subhanahu wa ta'ala in jeder Nacht von Ramadan Menschen vom Höllenfeuer befreit und das geschieht jede Nacht, bis der Ramadan zu Ende ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den Menschen machen, die vom Höllenfeuer befreit werden in diesem Ramadan und in den nächsten Ramadan. Allahumma amin. Die Besonderheit des Fastens macht uns der folgende Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu klar, in dem er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, Allah tabarak ta'ala sagt es, also ein heiliger Hadith, Allah sagte, كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. Die Taten, alle Taten, die der Mensch begeht, begeht er für sich selbst, außer dem Fasten. Es ist für mich alleine und ich werde derjenige sein, der ihn dafür belohnt. Und dann sagt er, das Fasten ist ein Schutzschild. Wenn also jemand von euch fastet, soll er weder obszön sein noch schreien. Sollte jemand ihn beleidigen oder sollte jemand ihn bekämpfen, soll er sagen, ich bin am Fasten. Ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand die Seele Muhammads ist, der Mundgeruch des Fastens ist wahrlich bei Allah besser als der Geruch von Moschus. Und der Fastende darf sich zweimal freuen. Einmal, wenn er sein Fasten bricht und einmal, wenn er seinen Herrn antrifft. Zweifellos, liebe Geschwister, ist die Freude Yawm al-Qiyamah noch größer als die Freude unser einer, wenn er sein Fasten brechen darf. In diesem Hadith, liebe Geschwister, ist ein schöner Hinweis auf ein vielleicht verborgener Aspekt, und zwar die Aussage, wenn jemand einen beleidigt oder bekämpft, soll er sagen, ich bin am Fasten. Dieser Hadith weist darauf hin, dass das Fasten im Ramadan auch den Menschen erziehen soll. Genauso wie du es schaffst, dieses Essen und dieses Trinken, was vor deinem Augen liegt, nicht zu dir zu nehmen, weil es haram ist, genauso leg in deinen Mund keine Worte, die Allah erzürnen, während du fastest. Natürlich auch nicht, während du nicht fastest, aber während du fastest, erst recht. Es macht einfach keinen Sinn, dass der Mensch sagt, ich unterlasse Dinge, die wie Essen und Trinken, um Allah zufriedenzustellen, aber gleichzeitig mache ich Sünden, die Allah zürnen. Und deswegen heißt es in einem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand Falschaussagen, also Lügen zum Beispiel, wenn jemand Falschaussagen und das entsprechende Handeln nicht unterlässt, so braucht Allah es nicht, dass er sein Essen und Trinken unterlässt. Wenn jemand mit der Zunge Sünden begeht, während er am Fasten ist, oder Sünden begeht, während er am Fasten ist, er soll wissen, was bringt dann die Tatsache, dass er nichts isst und nichts trinkt, wenn das ihn nicht dazu bringt, die Sünden ebenfalls zu unterlassen. Deswegen dieser edle Hadith des Propheten weist auf diese wichtige Weisheit beim Fasten hin, dass man lernt, sich zu kontrollieren. Nicht nur mal bei Mubah-Sachen, bei Dingen, die eigentlich erlaubt sind, sondern auch allgemein erst recht, dass man sich unter Kontrolle hat, dass man seine Zunge unter Kontrolle hat, dass man seine Körperteile unter Kontrolle hat und nichts sagt oder tut, was Allah subhanahu wa ta'ala missfällt. Das Fasten, liebe Geschwister, ist nicht nur die Erfüllung einer Säule der Religion und einer Erziehung der eigenen Seele, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, also es würde ja schon ausreichen, wenn man sich vorstellt, da ist die Waagschale Yawm al-Qiyamah und auf der einen Waagschale kommen die schlechten Taten und auf die andere Waagschale kommen die guten Taten. Du hast schlechte Sachen gemacht, also kommen sie auf die linke Waagschale. Du hast Gutes gemacht, wie das Fasten, also kommst du auf die rechte Waagschale. Das wäre doch gerecht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird die gläubigen Menschen am Tag der Auferstehung nicht nur mit seiner Gerechtigkeit urteilen, sondern auch mit seiner Barmherzigkeit. Und das zeigt sich an dem folgenden Hadith, dass diese Waagschale, dass dieses Fasten, was in die rechte Waagschale gelegt wird, liebe Geschwister, sogar das, was in der linken Waagschale ist, auslöscht, wegradiert, beseitigt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte bei Bukhari bei Muslim, Hadith Abu Hurairah radiallahu anhu, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Das heißt sinngemäß übersetzt, wer im Monat Ramadan glaubend fastet. Glaubend fastet wurde und interpretiert unter anderem glaubend fastet an die Pflicht des Fastens oder als Muslim fastet oder glaubt, dass der Monat Ramadan der Monat, den Allah Fard gemacht hat zum Fasten. Aber wer glaubt, er fastet als Gläubiger oder an die Belohnung glaubend oder und so weiter. Wahtisaban, hoffend, sich anrechnend heißt das. Sich anrechnend. Was lässt er sich anrechnen? Und zwar die Belohnung. Das heißt, du fastest hier als Gläubiger, aber auch mit der richtigen Absicht, nämlich mit der Hoffnung auf die Belohnung bei Allah. Weil das ist der Ikhlas. Das ist der Ikhlas. Wer das macht, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und diese Aussage, ihm werden seine vergangenen Sünden vergeben, genau das zeigt doch gerade, liebe Geschwister, dass das Fasten nicht nur auf der rechten Waagschale Gewicht hat, sondern dass es sogar das auslöscht, was in der linken Waagschale eigentlich erscheinen müsste. Und manche Ulama haben gesagt, und das ist auch der offensichtliche Wortlaut des Hadithes, dass sowohl die großen als auch die kleinen Sünden ausgelöscht werden durch das Fasten. Was für eine große Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, der du sündigst und der du deine Gebete vernachlässigst und der du dich von Allah subhanahu wa ta'ala viel abgewendet hast, jetzt ist der Monat Ramadan die Möglichkeit, alles wieder in die richtige Bahn zu lenken. Es ist die Möglichkeit, dich daran zu gewöhnen, deine 5 Gebete zu verrichten. Es ist die Möglichkeit, dich zu reinigen. Es ist die Möglichkeit, wieder in dir zurückzukehren. Es ist die Möglichkeit, wieder dich Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden und ihn darum zu bitten, dass er dir doch vergeben soll, was du in der Vergangenheit gemacht hast. und dass du Allah subhanahu wa ta'ala zeigst, dass du es ab jetzt besser machen wirst. Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, hat im Koran al-Karim einen Vers herabgesandt, und dieser Vers ist oder ein Vers über den Monat Ramadan herabgesandt. Und das ist der edle Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Das heißt, sinngemäß übersetzt, liebe Geschwister, der Monat Ramadan ist der Monat, in dem Allah den Koran herabgesandt hat. Als Rechtleitung für die Menschen und zur klaren Darlegung der Rechtleitung. Nicht nur, dass der Koran eine Rechtleitung ist, dass er dir sagt, bete und faste und so weiter, und Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran al-Karim diese Rechtleitung, das, was von dir verlangt worden ist, klar und deutlich dargelegt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna. In einer Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte er über diesen edlen Monat Ramadan: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له. Das heißt, sinngemäß, ihm zum Trotz oder gegen seinen Willen, ihm zum Trotz, wem zum Trotz? Demjenigen Diener, der den Monat Ramadan erreicht, der Ramadan zu Ende geht und trotzdem wird ihm nicht vergeben. Als würde er sagen, wie schade, dass es passiert, wie kann es sein, dass ein Mensch diesen Monat Ramadan nicht ausnutzt? Und durch das, was Allah von ihm verlangt, ist es ja nicht schwierig. Und trotzdem sehen wir viele Menschen, die auch im Monat Ramadan ihre Gebete vernachlässigen, die ihr Fasten vernachlässigen und die ihr Nachtgebet vernachlässigen und die Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala nur selten aufsuchen oder gar nicht. Deswegen ist der Monat Ramadan auch ein schöner Beweis für einen selbst, dass man imstande ist, nicht nur jeden Tag zum Tarawih-Gebet zu erscheinen, sondern man kann eigentlich auch außerhalb vom Ramadan jeden Tag Gast im Hause Allahs sein, subhanahu wa ta'ala. Noch einmal zurückkehren wir zu dem Hadith, zu dem Vers aus dem Koran al-Karim. Der Vers im Koran al-Karim, liebe Geschwister, ist ein Hinweis darauf, dass der Monat Ramadan der Monat des Koran ist. Und deswegen sollte ein jeder von uns diesen Monat ausnutzen, um mehr zu lesen im Koran al-Karim, sich mehr mit dem Koran zu beschäftigen als sonst. Und so ist es auch überliefert worden über die vorausgegangenen rechtschaffenen Vorfahren. Deswegen sagt es zum Beispiel Imam al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, wenn der Monat Ramadan eingetroffen ist, so ist das der Monat des Lesens des Korans und des Speisens Speisens. Das heißt, das sind die Sachen, auf die du dich konzentrieren sollst. Koran und Speisen. Und genau das ist auch, passt ja. Der Monat Ramadan ist der Monat des Koran und der Monat des Fastens. Also sollst du das eine und das andere machen. Und ebenso überliefert ist über Imam Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala. Imam Malik ibn Anas, liebe Geschwister, war der Imam in der Moschee des Propheten, in der Stadt des Propheten, im 2. Jahrhundert. Er ist gestorben 179, rahimahullah. Dieser Imam war bekannt für den Fiqh. Er war bekannt für die Hadith-Wissenschaft. Also wenn man hört Imam Malik, dann denkt man meistens an natürlich an seinen Madhab, an seine Rechtsschule sozusagen. Und man denkt an, an die Hadithe, die er überliefert hat. Denn er hat die Hadithe, die er überliefert hat, in seinem berühmten Werk Muwatta zusammengefasst. Und man hört nichts darüber, dass er bekannt war für die Erläuterung des Koran oder für die Überlieferung des Koran oder für das Lesen des Koran. Das war nicht das, wofür er wirklich bekannt geworden ist. Aber dieser Imam hat sich, wenn der Ramadan eingetroffen ist, zum Koranlesen zurückgezogen und hat die Lesung der Hadith des Propheten unterlassen. Und deswegen, wir haben noch Zeit. Ein jeder von uns sollte sich vornehmen, diesen Monat Ramadan den Koran zu lesen. Einmal ganz zu lesen. Oder je nachdem, wie es einem leicht fällt. Aber man soll sich mit dem Koran mehr beschäftigen als sonst. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte im Ramadan, Jibril, den Koran vollständig vorzutragen und umgekehrt ihn auch von Jibril zu hören. Teilweise hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril vorgetragen und teilweise hat er den Hadith den Koran von Jibril gehört. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Iqra al-Quran, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Lest den Koran, denn der Koran wird am Tag der Auferstehung als Fürsprache für seine Leute erscheinen. Seine Leute sind diejenigen, die ihn gelesen haben, die ihn auswendig gelernt haben, die ihn verbreitet haben, die nach ihm gehandelt haben, die an ihn geglaubt haben. Der Koran wird am Tag der Auferstehung, aber hier ist gemeint, am meisten, die ihn gelesen haben. Die Leute, weil das heißt ja, lest den Koran, denn er wird. Lest den Koran, denn er wird. Das heißt, lest den Koran, denn er wird am Tag der Auferstehung als Fürsprache für diejenigen erscheinen, die ihn gelesen haben. Und die Lesung des Koran, liebe Geschwister, erhöht den Menschen auf die Stufe der Engel. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, denke, den Koran liest und dies ausgezeichnet tut, ist mit den gütigen, edlen Engeln. Und derjenige, der den Koran liest und dabei Schwierigkeiten hat, stottert und es ihm schwer fällt, der bekommt doppelte Belohnung. Einmal für das Lesen und einmal für die Schwierigkeit, die er begegnet. Der Monat Ramadan ist nicht nur der Monat des Koranlesens, sondern des Betens. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Ansporn, wer im Monat Ramadan als Gläubiger betet und dies tut, indem er auf die Belohnung hofft, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und deswegen ist es ganz gut und wichtig, dass man mit dem Imam das Tarawih-Gebet verrichtet und auch zu Ende betet, bis er fertig ist. Denn wer mit dem Imam betet, bis der Imam das Gebet beendet, der bekommt die Belohnung niedergeschrieben, als hätte er die ganze Nacht lang gebetet. Meine lieben Geschwister, noch ein paar, zwei Aspekte, damit wir inshallah nicht zu lange reden, inshallah. Der vorletzte Aspekt, und zwar der Monat Ramadan ist der Monat der Fürsprache. Fürsprache, liebe Hörer, bedeutet, dass man jemandem ein gutes Wort einlegt. Das bedeutet Fürsprache. Das heißt, du hast einen besseren Kontakt zu jemandem, und deswegen redest du mit ihm, dass jemand anderes etwas bekommt, was er eigentlich hätte nicht bekommt. Jemand sucht nach einer Arbeit. Normalerweise der Arbeitgeber würde es ihm nicht geben, aber du redest mit ihm und dann bekommt er die Arbeit trotzdem. Das heißt, das hat also mit deiner Beziehung zu dem anderen zu tun, die der andere nicht hat. Jemand profitiert von deiner Beziehung zu jemand anders. Was meint ihr also wenn der Koran al-Karim als Fürsprache, als Fürsprecher erscheint. Der Koran, die Worte Allahs. Werden die Worte Allahs bei Allah etwa nicht erhört? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das Fasten und der Koran, sie beide werden für den Diener am Tag der Auferstehung ein gutes Wort einlegen. Das Fasten wird sprechen, O Herr, ich habe ihm das Essen und die Gelüste am helllichten Tag verwehrt. Deswegen nimm mein Wort für ihn an, nimm meine Fürsprache für ihn an. Und der Koran wird sagen, ich habe ihm den Schlaf verwehrt bei Nacht. Nimm meine Fürsprache für ihn an. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, und so wird die Fürsprache ihrer beider angenommen. Also hier sehen wir die zwei Hinweise auf das Fasten und auf den Koran. Aber wir sehen, das Fasten hat dazu geführt, dass er gefastet hat. Das ist offensichtlich, also hat gefastet. Aber beim Koran sehen wir, dass der Koran hat nicht nur diesen Segen, dass er dich dazu bringt, ihn zu lesen, sondern der Koran hat den Segen, dass er dich dazu bringt, zu beten. Und nicht nur Pflichtgebete, sondern freiwillige Gebete. Weil das ist die Baraka. Weil wer kommt schon auf die Idee, freiwillig nachts zu beten, wenn er die Pflichtgebete vernachlässigt? Weil das gehört zur Baraka des Eden Koran al-Karim. Zu guter Letzt, liebe Geschwister, ist der Monat Ramadan der Monat, in dem man Tauba macht. Derjenige, der immer noch nachlässig ist in seinen Gebeten. Derjenige, der seine Zakat nicht entrichtet. Derjenige, der seine Beziehungen zu seinen Verwandten abgebrochen hat. Derjenige, der seine Pflichten, den Geschöpfen Allah subhanahu wa ta'ala nicht nachkommt, für ihn ist es eine Möglichkeit, in diesem Monat umzukehren. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Ich verfahre mit meinem Diener so, wie er über mich denkt. Und wenn er meiner gedenkt, bin ich mit ihm. Wenn er meiner in sich selbst gedenkt, gedenke ich seiner in mich selbst. Und wenn er meiner in einer Gesellschaft gedenkt, gedenke ich seiner in einer Gesellschaft, die besser ist als die seinige. Und wenn er sich mir um eine Handbreite nähert, nähere ich mich ihm um eine Elle. Und wenn ich mich und wenn er sich mir um eine Armbreite schon Armbreite und wenn er sich mir um eine Armbreite nennt, nenne ich mich um eine Elle. Und wenn er sich mir gehend nähert, nähere ich mich ihm laufend. Das zeigt, liebe Geschwister, dass du den ersten Schritt machen musst. Allah subhanahu wa ta'ala hat schon so viele Gunsterweisungen dir gegeben, ohne dass du etwas dafür getan hast. Du machst einen Schritt, kriegst zwei zurück. Sogar mehr als dies. Du machst eine gute Tat, du bekommst sie zehnfach zurück. All dies, obwohl du der Sünder bist, und Allah derjenige ist, der dich beschenkt und dir gibt. Und trotzdem derjenige, der dich beschenkt und der dir gibt und der dir die Gunst erweist, sagt dir als Sünder, wenn du aufhörst, jederzeit, sobald du aufhörst, werde ich dich nicht nur empfangen und aufnehmen wieder, sondern ich werde dich sogar dafür belohnen und dir deine Sünden verzeihen. Und ich freue mich sogar über die Tauba, sobald du sie machst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten in diesem Monat annehmen. Möge Allah azza wa jal unsere Gebete annehmen. Und möge Allah tabaraka wa ta'ala uns Ikhlas gewähren, unseren Aussagen, unseren Taten. und uns ein langes und gesegnetes Leben gewähren, das ihn subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.